Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Und ich begrüße Sie heute aus dem Essener Grillo-Theater. Und da versuchen wir heute zu klären, wo im Deutschland des Jahres 2019 Rassismus anfängt. Und das habe ich dann schnell bei der Lektüre der Bücher gelesen, wo Rassismus noch lange nicht aufhört. Auch das versuchen wir zu klären. Ich freue mich sehr über meine Gäste. Da ist zum einen Alice Harsters bei mir, eine Journalistin aus Köln, die jetzt lebt und arbeitet in Berlin. Und die hat das Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Guten Tag.
Guten Tag.
Eine Sache, die ich als weißer Mensch wirklich nicht gerne hören wollte, die ich dann aber in dem Buch gelesen habe, das ist, obwohl ich mich natürlich für überhaupt nicht rassistisch, für sehr aufgeschlossen und überhaupt sehr modern halte, dass das noch lange nicht heißt, dass ich nicht Teil des Problems bin.
Richtig.
Bin ich, sind wir alle, die wir hier sitzen, die alle zuhören, sind wir alle Teil des Problems?
Ich denke schon, man kann sich gar nicht dem Problem Rassismus entziehen, weil unsere Gesellschaft, unsere Struktur auf einem rassistischen System aufbaut oder das implementiert hat. Das heißt, selbst wenn man einfach sagt, ich bin kein Rassist, keine Rassistin, dann reicht das noch lange nicht. Ich glaube, man muss das wirklich konfrontieren und wirklich daran arbeiten, diese rassistischen Muster zu entlernen.
Ja. Wir alle, heißt das, Frau Harsters, auch Sie als schwarze Frau sind Teil des Rassismusproblems?
Ich kann mich diesem System auch nicht entziehen. Ich würde schon sagen, dass das einen Unterschied macht, weil ich natürlich auch von diesem System benachteiligt werde.
Ja.
Aber auch ich habe rassistische Denkmuster gelernt und auch ich muss sie entlernen.
Da merkt man schon, was für ein knallhartes Buch das ist, über das wir heute Abend reden. Das zweite Buch, in dem auch eine Menge Zündstoff steckt, das stammt von der Autorin und Journalistin Charlotte Wiedemann. Die ist Auslandsreporterin mit Rechercheerfahrungen in, ich glaube, mehr als 2 Dutzend Ländern, wenn ich das richtig gesehen habe, quer durch Asien, Afrika, viele in der islamischen Welt. Und dieses Buch, das trägt den Titel Der lange Abschied von der weißen Dominanz. Guten Tag, Frau Wiedemann.
Guten Tag.
Jetzt haben wir gehört, wir sind alle Teil des Problems Rassismus. Ich habe bei Ihrem Buch ein bisschen die Hoffnung geschöpft, wir können vielleicht auch alle Teil der Lösung dieses Problems sein. Und zwar an der Stelle, als Sie in Ihrem Buch betonen, der lange Abschied von der weißen Dominanz, das setzt natürlich voraus, dass da jemand Abschied nimmt, dass da jemand handelt. Sonst wäre es ja einfach nur die Vertreibung aus der weißen Dominanz. Sind Sie so optimistisch oder überinterpretiere ich das jetzt?
Sie haben das nicht überinterpretiert. Es ist aber auch vielleicht nicht so ganz optimistisch, denn die Frage ist ja noch offen, ob ein nennenswerter Teil derer, die sich nun mal irgendwie als weiß verstehen sollten oder müssten, dazu bereit ist, zu dem tätigen Abschied nehmen, wie ich das nenne. Aber mein Buch will auf jeden Fall dazu ermuntern.
Aber tatsächlich, wenn ich mir so tagtäglich die Nachrichten anhöre, habe ich eher den Eindruck, dass die weiße Dominanz eher immer brachialer verteidigt wird.
Ich denke, es gibt mit dem großen Umbruch, so wie ich ihn empfinde, gibt es 2 Umgangsweisen. Die eine ist die, dass man an einer sozusagen vergehenden Dominanz um jeden Preis festhalten will, in dem, was man vielleicht einen Defensivrassismus nennen kann, der aber sehr aggressiv daherkommt, schlimmstenfalls mit so etwas wie den Massakern, die es in Neuseeland gegeben hat, dezidiert unter der Fahne von White Supremacy, also extremer weißer Dominanz. Und das andere ist aber auch, dass, glaube ich, viele Leute, und für die ist speziell auch mein Buch gedacht, nach einer Orientierung suchen, die vielleicht irgendwo versuchen, sich auch hineinzufühlen, hineinzufinden in diesen großen Umbruch, aber nicht so recht wissen, wie.
Ebenfalls zu Gast ist noch Jens Dirksen, der ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ ist nämlich Medienpartner dieser Lesart, die der Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Proust hier veranstaltet. Guten Tag, Herr Dirksen.
Guten Tag.
Für mich waren ja beide Bücher, muss ich sagen, echte Augenöffner. Teilweise hart, aber trotzdem irgendwie, weil beide nie dogmatisch sind, also wirklich echte Augenöffner. So spontan, was wäre so Ihr persönliches Aha-Erlebnis aus einem der beiden Bücher?
Das, wo Frau Harsters beschreibt, dass auch eine Liebe zwischen 2 Menschen über den Rassismus nicht hinweghilft, sondern im Zweifelsfall sogar daran scheitert. Das fand ich wirklich extrem beeindruckend, weil es zu den vielen Dingen gehört, die ich mir vorher nicht klar gemacht habe, die mir nicht so klar waren. Also normalerweise würde man glauben, hey, wenn man sich liebt, ne, dann geht das schon, das wird schon gehen. Aber man erfährt dann, dass unter Umständen die Macht der Verhältnisse stärker ist. Und dagegen anzugehen, da braucht man schon Kraft, glaube ich. Ich drücke all diesen Paaren die Daumen.
Das ist in der Tat ein sehr bewegender Brief, in dem auch wir als Leser angesprochen werden, ganz direkt. Frau Hasters, was hat Sie dazu veranlasst, einen so erst liebevollen und dann doch sehr traurigen Brief zu schreiben?
Die Inspiration dazu kam tatsächlich durch ein YouTube-Video, was lustig war. Und das ist ein Sketch, den ich gesehen habe, der kam aus den USA. Da hat eine schwarze Frau diesen Witz gemacht, I'm your first Black Girlfriend. Und,
deine erste schwarze Freundin.
Genau, die erste schwarze Freundin und redet mit dem imaginierten weißen Freund in die Kamera. Und das ist aber eigentlich witzig. Und irgendwie fand ich die Idee gut. Und dann wurde das aber, ja, also ich habe sehr intuitiv geschrieben und es dann auch meinem weißen Freund vorgelesen, der schlucken musste, ja klar. Aber ich glaube, das war einfach wirklich sehr ehrlich.
Und also es sind ja in der Tat, es stehen da solche Sätze drin, gleich zu Beginn. Ich bin froh, dass du vor mir nicht schon eine andere schwarze Freundin hattest.
Richtig, ja.
Was steckt in diesem Gedanken?
Da steckt hinter meiner Angst, die ich quasi lange schon unbewusst hatte, bevor ich sie wirklich einmal ausgesprochen habe, geschweige denn aufgeschrieben habe, dass ich, glaube ich, schon unbewusst immer geschaut habe, ob der Mensch, mit dem ich zusammen sein möchte, ob der mit mir zusammen sein möchte, weil ich schwarz bin. Oder mich in irgendeiner Form, dass ich eine Projektionsfläche bin für irgendwelche Fantasien, für irgendwas, was irgendwie anders ist oder großes Triggerwort für mich, exotisch. Ich habe das immer so als Zeichen gesehen, dass wenn dem nicht so war, wenn ich jetzt irgendwie in der Historie keine andere schwarze Person verbuchen konnte, dann habe ich das immer eher als gutes Zeichen gewertet, dass diese Fetischisierung vielleicht nicht unbedingt vorhanden ist. Mhm. Ja.
An diesem Beispiel merkt man jetzt schon, wie unglaublich persönlich dieses Buch auch geschrieben ist. Sie gehen verschiedene Stationen in Ihrem Leben durch, verschiedene Erlebnisse und erklären dann daran grundlegendere Schwierigkeiten. Eins dieser Erlebnisse ist noch viel weiter zurück in Ihrer Kindheit. Da denken Sie wahrscheinlich noch gar nicht an Ihren ersten Freund. Sie kommen aus Köln, natürlich große Karnevalsfreundin.
Ja.
Und da war eine Karnevalstruppe, die Sie ganz besonders toll fanden.
Richtig.
Was war das für eine?
Ich habe Karneval als Kind total geliebt und dann ist man zum Fädelszug gegangen und dann kam da immer eine Gruppe, die halt alle braun bis schwarz angemalt waren, Afro-Perücken, Knochen im Haar, Fell an, Keulen in der Hand, also ein wahnsinnig rassistisches Bild. Aber ich habe als, ich sag mal, ich war so vielleicht 3-4 Jahre alt, also es ist wirklich eine sehr frühe Erinnerung, habe ich schon gemerkt, die wollen so sein wie ich in dem Moment. Das heißt, ich habe mich mit diesem wahnsinnigen rassistischen Bild identifiziert.
Hat Ihre Mutter irgendwas dazu gesagt?
Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß, dass meine Mutter einmal überlegt hat, aus Provokation sich ebenfalls so zu verkleiden, um zu schauen, was dann passieren würde oder wie die Leute reagieren würden. Aber ich glaube, sie hat es nie gemacht. Also ich glaube, sie hat natürlich begriffen, was da für ein Rassismus hintersteckt. Ich habe das als Kind noch nicht richtig begriffen.
Was ich daran so bemerkenswert finde, ist, dass Sie ja auch beschreiben, dass sich das so im Karneval tatsächlich bis heute durchzieht. Also Sie gehen dann heute in einen Karnevalsshop und entdecken dann da ein Kostüm, das Sie kaufen können, die afrikanische Dame. Das wird da beschrieben. Ich glaube, man könne damit dann nicht nur den Dschungel, sondern auch die Großstadt unsicher machen und wilde animalische ausleben. Und da wird dann schon deutlich, na, so, egal mit wie viel Humor Sie schreiben, so richtig witzig ist das nicht. Und da steckt doch eine ganze Menge mehr dahinter an kolonialen Vorstellungen.
Richtig, also ich denke, man muss ja auch sehen, irgendwann mal im 19. Jahrhundert gab es, glaube ich, einen großen Montag, wo das Motto war, alle sind verrückt nach Afrika. Da ist, glaube ich, auch sehr, also ich, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, da hat es auch angefangen mit diesem, das ist schon mit dem Kolonialismus verbunden, dass sich Leute so gerne verkleiden als irgendwelche anderen Menschen, als heute sagt man, lustige AfrikanerInnen oder ChinesInnen oder so. Also es ist eigentlich eine Vorstellung von einem rassistischen Bild, was natürlich, das sieht man beim Karneval, dass das einfach bis heute überlebt hat. Und wenn man die Kostümbeschreibungen sich mal anschaut, dann merkt man auch, dass die Stereotype da überlebt haben, ja.
Und das, obwohl wir Deutschen es unglaublich gut geschafft haben, die deutsche Kolonialzeit komplett zu vergessen. Das lese ich in beiden Büchern, das lese ich auch bei Ihnen, Charlotte Wiedemann. Sie bezeichnen das ja fast so als eine bemerkenswerte Leistung, wie wir das geschafft haben, das so derartig zu vergessen. Und verweisen dann aber darauf, dass nicht nur die deutschen Kolonialgebiete 6-mal so groß waren wie das Kaiserreich damals, sondern dass da ja wirklich Völkermorde stattgefunden haben und dass noch aus dieser Zeit Begriffe stammen, die wir heute aber so ganz fröhlich benutzen, sie auch in ihrer Kindheit. Die Hottentotten.
Genau, also ich kenne das Wort eben aus meiner Kindheit als Synonym für etwas Unordentliches. Und damals war es auch verbunden damit, also man muss dann mal dazu sagen, wir sind beide 35 Jahre auseinander.
Nee, das ist auch, also Sie, Frau Wiedemann, 54 geboren, wenn ich das sagen darf, und Sie, Frau Hastas,
genau, also 89. Das ist, glaube ich, auch interessant irgendwie, dass wir natürlich auch ein bisschen aus unseren Büchern auch so etwas verschiedene Zeiträume sprechen. Nicht nur verschiedene Herkünfte, auch verschiedene Zeiträume. Aber zurück zu den Hottentotten, das war dann in der Tat so, dass ich immer so aus der Verwandtschaft hörte, nur Zigeuner und Hottentotten lagern im Freien. Das machte man einfach noch nicht so, dass man sich jetzt wie heute zum Grillen und mit Picknickdecke überall hinhaute.
Und Sie haben sich da so karierte Menschen vorgestellt.
Und genau, und Kinder sind ja sehr, haben ja mit diesem Lautmalerischen so von Worten sehr zu tun. Und ich habe bei diesem Wort Hottentotten mit den vielen O's, habe ich immer an Schottenrock gedacht. Und habe mir irgendwie, möglicherweise habe ich aber auch mal irgendwelche Bildchen vielleicht dann wieder gesehen von Afrikanern in Baströckchen. Jedenfalls habe ich mir Leute vorgestellt, die mit so kurzen karierten Röcken irgendwie fröhlich herumtanzen und die alles in Unordnung machen. Denn auch das war mit Hottentotten verbunden, und zwar genauso dann wie mit Juden, dass es unordentlich ist. Also im unaufgeräumten Zimmer sah es auch aus wie bei den Hottentotten. Und wir kennen ja auch das Wort, da geht es zu wie in einer Judenschule. Das habe ich mir natürlich erst viel später oder auch jetzt beim Schreiben des Buches plötzlich überlegt, wie gehören eigentlich solche Dinge zusammen? Und man muss immer aufpassen, dass man sie jetzt nicht so grobschlächtig zusammennagelt. Ja, dass man jetzt nicht alles irgendwie in so eine Genozidsoße sozusagen tunkt. Aber es ist, glaube ich, doch kein Zufall, dass es diese abwertenden Worte für bestimmte Situationen von Unordnung gab, wo dann schon jeweils unsere Vorfahren eine Ordnung hergestellt haben, die eben schon auf ein Genozid hinausgelaufen ist.
Das haben Sie dann ja erfahren als Reporterin, die Sie viel durch die Welt gereist sind. Was haben Sie denn dann über die von deutscher Seite aus als Hottentotten bezeichneten Menschen erfahren?
Ich muss jetzt sagen, ich speziell bin nie in Namibia gewesen, aber ich habe mich von hier aus irgendwie mit dem Thema befasst und war eben auch bei Zeremonien zum Beispiel für die Heimreise von Schädeln, die hier gewesen sind. Und so. Die Hottentotten wurden eben schon von den Buren, also vor den Deutschen wurden sie schon von den Buren im südlichen Afrika mit diesem Wort belegt, als abfälliger Ausdruck für ihre Sprache. Sehr oft sind da so Ausdrücke zustande gekommen, die... In Indonesien habe ich es mal so erlebt, dass eine Stadt, die heißt da Merauke. Frage ich, warum heißt die denn Merauke? Ja, und da kamen mal, ich glaube, die Holländer oder die Portugiesen waren es, kamen da an und fragten, wie heißt dieser Ort? Und der Fischer antwortete, das ist kein Ort, das ist ein Fluss. Das war so eine Flussmündung. Und das hieß eben halt Merauke. Und seitdem heißt der Ort, das ist ein Fluss, übersetzt. Wir leben alle in einer Welt, wo es ganz viele falsche Worte, falsche Ausdrücke, falsche Bezeichnungen auf Landkarten gibt, die alle noch ein Überbleibsel der europäischen Expansion sind und des Versuchs, eben anderen Kulturen, die längst da waren, neue Namen zu geben und sie uns dadurch sozusagen anzueignen.
Ich hatte aber schon den Eindruck in beiden Büchern, dass es doch über einfach nur falsche Bezeichnungen weit hinausgeht, insbesondere jetzt bei den in Anführungsstrichen Hottentotten, wenn wir an eine Frau denken, die auch in beiden Büchern vorkommt. Die Hottentotten-Venus,
Frau Hastas. Aber das ist auch einer der wenigen Punkte, möchte ich nur mal sagen. Also eigentlich sind die Bücher sehr, sehr unterschiedlich und wir haben wenige Überschneidungen. Und diese Sarah Bartmanns, die sogenannte Hottentotten-Venus, ist tatsächlich ist eine Figur, die in unseren beiden Büchern vorkommt.
Ja. Frau Hastas, warum haben Sie diese Frau in Ihr Buch hineingenommen? Was ist das für eine Frau?
Das sage ich sofort. Ich will nur noch mal festhalten, dass Hottentotten ein sehr veralteter, rassistischer Begriff ist. Ja. Ich hoffe, das ist irgendwie jetzt klar gewesen. ich würde auch sagen, dass es nicht nur kein Zufall war, sondern ich glaube, das weiß ich natürlich nicht, ich bin keine Historikerin, aber ich würde schon so weit gehen, dass es doch sehr beabsichtigt ist, dass es diese Parallele gibt zwischen Unordnung und Chaos, immer noch verbunden mit diesem Wort. Also ich glaube, das ist alles mehr als nur ein Zufall.
Ja. Ein Zufall ist es sicherlich nicht, das genau. Habe ich auch nicht sagen
können. Okay. Da kommt also diese
Sarah Bartmann, genau. Sarah Bartmann ist eine Frau aus dem heutigen Südafrika, die nach Europa gebracht worden ist, die mehrmals verkauft worden ist und dann nach Europa gebracht worden ist, zuerst nach London, um da ausgestellt zu werden oder zur Show gemacht zu werden. Und das lag an ihrem, für EuropäerInnen aus ihrer Perspektive, an ihrem großen Hintern. Da gab es eine große Faszination für diese Frau. Und sie verkörperte eben dieses sexualisierte schwarze Frau, die wilde Frau, die man dann in ihrer Show betrachten konnte, sogar anfassen konnte. Und dann kam sie nach Paris und musste da auch nochmal diese Shows machen, wurde da auch untersucht und gezeichnet.
Begafft, also die Zuschauer haben sie, lese ich, auch in beiden Büchern mit Stöcken angestoßen, um zu gucken, ob das denn wirklich alles echt ist, weil sie sich das gar nicht vorstellen konnten.
Aus den Beschreibungen merkt man, dass es so eine Spektakelstimmung hatte und auch so ein bisschen, als ob ein wildes Tier da vor einem tanzt. Also so halb Angst und halb Begeisterung und so weiter.
Und das hatte auch mit ihrem Tod kein Ende, dieses Ausstellen?
Nee. Sarah Bartman ist an einer Lungenentzündung gestorben und wurde dann quasi im Musée de l'Homme in Paris nochmal ausgestellt. Also beziehungsweise sie wurde erstmal, wurden ihre Organe entnommen, ihr Hirn, ihre Vulva wurde rausgeschnitten. Und die wurde quasi, die war bis, glaube ich, in den 70er Jahren.
Bis in die 70er, ja.
Zusammen mit ihrem Skelett konnte man die dort sehen. Und irgendwie fand das bis in den 70er Jahren keiner merkwürdig oder unangebracht. Und sie wurde dann nach langen, langen Bitten irgendwann nach Südafrika wieder übergeben und dann beigesetzt.
Die Knochen, und als ob das nicht furchtbar genug wäre, lese ich dann bei Ihnen, Frau Wiedemann, nur die Knochen, denn die Innereien, die in Gläser eingelegt waren, sind verschwunden. Da ist wohl ein Regal zusammengestürzt.
Und ja, so hat man es gesagt, dass ein Regal ist umgestürzt und dann sind diese Gläser, in denen halt die menschlichen Überreste eingelegt waren, irgendwie umgekippt und entsorgt worden. Ich finde das eine sehr, nicht nur schreckliche, sondern auch eine sehr anrührende Geschichte, weil sie erzählt eben auch, was sich ändert. Denn ihre Gebeine sind dann ja in einer sehr würdigen Weise in Südafrika bestattet worden, in ihrem Heimatdorf. Der damalige südafrikanische Präsident hat gesprochen und es hat dann nochmal einen Neubeginn eigentlich gegeben. Es sind dann weiter Filme und Poesie, vieles ist irgendwie über sie gemacht worden. Und sie war sozusagen vorher eigentlich so ein Objekt der größten Entmenschlichung und zur Schaustellung und sie ist dann aber auch quasi wieder neu, auch zu einer Ikone so von Wiederaneignung geworden. Und das ist etwas, denke ich, das sollten wir dann auch nicht vergessen, wenn wir an sie denken, weil es gibt eine Brücke vielleicht zu der gegenwärtigen Diskussion über die Rückgabe von Kunstobjekten oder von ethnografischen Objekten. Also das Ganze auch mit Schädelrückgabe und allem, das ist ja nochmal ein ganz viel größeres Thema, aber das war ein frühes Beispiel, wo letztendlich das doch, ich wage zu sagen, so eine Art heilende Wirkung irgendwie hatte, das, was schließlich geschehen ist.
Trotzdem ist sie ja ein Beispiel für viele Tausende, ich glaube 35.000 Menschen, habe ich gelesen, sind da im Laufe von guten 100 Jahren aus der ganzen Welt nach Europa geschleppt worden, um dann bei Völkerschauen vorgeführt zu werden, mussten da merkwürdige Geräusche ausstoßen, Afrikaner durften nicht Französisch reden, so wie sie es eigentlich taten und dergleichen. Und das Ganze ebenso sexuell aufgeladen. Frau Hasters, das ist ja dieses Bild von der wilden, animalischen, schwarzen Frau, was da geprägt worden ist, was ja, wenn ich das richtig interpretiere, Ihnen bis heute so zu schaffen macht, dass Sie diesen Brief schreiben, ich bin froh, dass ich nicht deine zweite schwarze Freundin bin.
Ja, also ich glaube, diese Kontinuität kann man durchaus sehen, die sieht man auch in der Popkultur heute. Also Sarah Bartman ist ein Beispiel, aber die Versklavung von schwarzen Menschen hat natürlich auch dazu beigetragen, zu massenhafter Ausbeutung und auch Vergewaltigung schwarzer Frauen. Also, der weiße Blick auf die schwarze Frau war ganz oft sehr sexuell aufgeladen. Und man merkt dass das bis heute überlebt hat. Und ich merke das auch. Ich würde mich zum Beispiel als eher zurückhaltenden Menschen beschreiben. Und dennoch wird mir oft ein Temperament, ein Feuer unterstellt, dass ich, und auch schon in sehr jungen Jahren wurde mir das immer schon irgendwie gesagt.
Und dass Sie gut singen können, gut tanzen können.
Richtig. Das ist ja kein Problem. Aber für mich stellte sich das dann zu einem als Konflikt dar, dass ich halt, ich tanze sehr gerne. Und dann wurde aber direkt, änderte sich dann immer die, also dann gab es immer diesen Blick, der, Alice tanzt jetzt, die schwarze Frau tanzt, lass uns dieses Spektakel angucken. Also es ist dann immer ein bisschen was Unangenehmes gewesen auch.
Und Sie schreiben auch, dass Sie immer den Eindruck hatten, es ist eben was anderes, wenn eine weiße Frau gelobt wird, wie sie tanzt, und wenn Sie als schwarze Frau gelobt werden, wie sie tanzen. Warum? Was ist der Unterschied?
Also das nennt man positiven Rassismus, der nicht positiv ist, sondern nur positiv konnotiert ist. Dass man mir sagt, wenn ich gut tanzen kann, dann wurde mir oft gesagt, dass ich das ja im Blut habe, was natürlich auch wieder darauf anspielt, dass ich irgendwelche Veranlagungen habe, wie Rhythmusgefühl, die quasi biologistisch in mir drin sind. Und weiße Menschen, die neutral sind, die haben das nicht, die haben keine Veranlagung. Alles, was die, alle Talente, die sie,
das
ist Leistung. Aber ich konnte deshalb auch schlecht ein gutes Verhältnis zu diesem Talent oder auch zu dieser Leistung irgendwie finden, weil es immer ein bisschen bitteren Beigeschmack hatte. Also weil es immer hieß, ja, das ist ja klar, natürlich kannst du gut tanzen. Und auch der Fakt, dass ich nicht singen konnte, war nicht einfach nur egal, sondern es war fast wie ein Defizit, dass ich das eigentlich können müsste.
Ja. Und Weiße, die nicht singen können, na gut, die können das halt nicht singen. Nicht.
Ja, genau, richtig. Ja.
Dieser weiße Blick, der sich selbst eigentlich immer als das Neutrale und Normale wahrnimmt und bei allen anderen immer irgendwie das Besondere sucht und irgendwie eine Rechtfertigung braucht, der lese ich auch in beiden Büchern, ist ja auch in Medien nicht völlig ungewöhnlich, Herr Dirksen. Haben Sie sich manchmal auch so ein bisschen ertappt vielleicht gefühlt als Journalist?
Ja, nicht nur als Journalist, sondern als Mensch überhaupt. Ich habe mir tatsächlich nicht klar gemacht, dass ich nicht neutral bin, wie das gerade die Formulierung war, sondern dass ich weiß bin. Ich habe immer gedacht, das spielt keine Rolle. Und das ist Bullshit, das habe ich gelernt.
Frau Hassner hat gerade eine kleine Siegesgeste gemacht.
Es ist aber ein Etappensieg, denn was daraus folgt, ist eine große, große Befangenheit. Also wenn wir das alles in Rechnung stellen, was ich in den beiden Büchern gelesen habe, können wir nicht mehr unbefangen miteinander umgehen. Das ist ein Riesenproblem, finde ich.
Bevor wir zu dem Problem kommen, möchte ich gerne noch irgendwie diesen weißen Blick genauer verstehen, denn Sie haben jetzt gerade von sich selber gesagt, dass Sie weiß sind. Ich lese auch in einem der beiden Bücher ein Zitat von Toni Morrison, die dann über eine Romanfigur Eddie sagt, Eddie ist weiß und das wissen wir deswegen, weil es niemand erwähnt hat. Und Frau Asters, da sagen Sie auch, Ihnen geht das selber so. Sie lesen Bücher und dann gehen Sie davon aus, wenn keine Hautfarbe auftaucht, dann ist derjenige weiß.
Ja, das denken wir ja alle. Ich habe das ja genauso gelernt. Weiße Menschen sind weiß, weil nichts anderes gesagt wird. Und das ist bis heute so, dass wenn mir jemand sagt, ein Mann ist da lang gegangen, dann stelle ich mir einen weißen Mann vor. Und das machen alle. Und das ist aber natürlich nochmal eine andere, vielleicht schmerzhafte Erkenntnis, wenn man halt selber überhaupt nicht, also da merkt man, dass man sich selber die ganze Zeit als die Ausnahme sieht. Also das ist vielleicht für weiße Menschen kein Problem oder nicht besonders, fällt natürlich.
Dann möchte man die Ausnahme sein.
Vielleicht. Also ja, ich als Mensch, der als eine lebende Ausnahme kann sagen, das hat nicht immer Vorteile, die Ausnahme zu sein, eher Nachteile. Ja.
Das sagt Alice Harster. Sie hat das Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Sie ist zu Gast. Jens Dirksen von der WAZ ist zu Gast und Charlotte Wiedemann mit ihrem Buch Der lange Abschied von der weißen Dominanz. Und Sie schreiben ja, Frau Wiedemann, nicht nur über diesen langen Abschied von der weißen Dominanz, sondern schon auch über den langen Abschied von diesem weißen Blick, über den wir gerade sprechen. Ich glaube, das ist eigentlich schon so ein Thema seit Jahren eigentlich für Sie. Wie vermeide ich es in Ihrem Fall als weiße Frau, allzu weiß zu schreiben? Wie kriegt man das
hin? Ja, ich habe ja ein früheres Buch schon veröffentlicht mit dem Titel Vom Versuch nicht weiß zu schreiben. Und ich denke, das sind alles längere Prozesse. Und ich glaube, wir sind auch überhaupt nicht so weit, dass wir jetzt irgendwelche perfekten Lösungen hätten, auf die sich sozusagen jeder Einzelne nur noch hinbewegen muss, um das irgendwie zu erreichen, wie so eine Zielmarke, und dann ist es gelöst. Würde aber auch ein kleines bisschen widersprechen, dass es zunächst einmal nur zu Befangenheit führt. Da ist, glaube ich, ein kleiner Denkfehler drin, denn Befangenheit ist ja eigentlich im zwischenmenschlichen Bereich. Also wenn ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll gegenüber jemandem, der mir irgendwie entweder fremd oder anders vorkommt, dann kann man das Befangenheit nennen. Aber im Wesentlichen geht es ja darum, dass der weiße Blick etwas ist, was die Welt in einer Weise interpretiert und für uns ordnet, die sehr viel damit zu tun hat, dass es sozusagen 500 Jahre lang europäische Expansion gegeben hat und 250 Jahre lang irgendwie Rassenvorstellungen. Die Befangenheit im zwischenmenschlichen Bereich existiert sicherlich, aber ich halte sie eigentlich für das kleinste Problem, weil damit am einfachsten umzugehen ist. Denn immer da, wo es einfach darum geht, dass wir jetzt vielleicht einen Mangel an Respekt oder an Nachdenken oder dass wir voreilig sind oder wie auch immer, das alles kann man eigentlich regeln, indem man sagt, Entschuldigung, das habe ich nicht so gemeint oder wie auch immer.
Ist das so einfach?
Aber viel,
na, da unterstellen Sie
ja, aber das mal. Warten Sie mal. Das viel Schwierigere ist ja, dass wir die großen Ordnungsmuster, die großen Deutungsmuster, die wir haben, dass wir die verändern. Dass aber wir trotzdem, die verändern und dass wir zum Beispiel eine andere Berichterstattung dazu haben, wie die Bundeswehr in Mali sich verhält. So, da geht es um die wirklich großen Dinge.
Trotzdem schreiben Sie selbst über die kleinen Dinge doch auch in Ihrem Buch, die Konflikte, gerade mit denen, die es eigentlich gut meinen und wohlmeinend sind, die sind vorprogrammiert. Warum?
Nee, ich sage nicht, die sind vorprogrammiert. Ich glaube, ich sage, die sind oft besonders bitter, weil es eben andere Erwartungen gibt. Weil es andere Erwartungen gibt. Weil es natürlich unter denen, die jetzt so aufgeklärt, gebildet, fortschrittlich daherkommen, die Erwartungen gibt, die verhalten sich jetzt nicht rassistisch. Wenn einer, der schon mit einer Neonazi-Uniform auftritt, wenn der sich rassistisch verhält, ist ja niemand überrascht. Sondern diejenigen, die tatsächlich ihm wirklich wehtun können, weil sie nah genug an die Betroffenen von Rassismus herankommen, sind ja Leute, sagen wir mal, so wie ich. Nicht wahr? Ja. Ich will das Problem damit gar nicht verniedlichen. Ich will nur sagen, Befangenheit, nö, halte ich ein bisschen jetzt für eine Ausrede.
Ich muss, Leute, wie immer auch, ich muss Ihnen beispringen, weil ich glaube, diese Befangenheit, ich kann verstehen, dass das im ersten Moment dieses Gefühl, wenn man das alles liest und dann merkt, okay, das alles muss ich beachten, das alles habe ich nicht gesehen, so viele blinde Flecken. Das eine, das erstmal nervös macht, weil man nach einem neuen Umgang sucht. Aber so aus meiner Perspektive muss ich ja sagen, ich habe das ja schon ganz lange trainiert. Also ich habe ja das ja immer schon im Kopf, die weiße Perspektive, den weißen Blick. Also das heißt, diese Befangenheit, gleiche ich oder gleichen Menschen, die nicht weiß sind, ja schon die ganze Zeit aus, damit dieser weiße Blick bestehen bleiben kann.
Und ich hatte auch den Eindruck, Sie kennen auch mich als weißen Menschen unglaublich gut. Also es gab mehrfach diese Situation, ich habe was gelesen und an einer Stelle zum Beispiel dachte ich, ach ja Mensch, da habe ich doch mal im Urlaub Folgendes erlebt. Ich blätter um und lese und dann sagen die Weißen immer, da habe ich im Urlaub mal Folgendes erlebt. Ja. Gibt es so sehr, sehr typische weiße Reaktionen auf Gespräche mit Ihnen?
Ja, natürlich. Also ich muss ja auch sagen, also das Ding ist, warum ich weiße Menschen gut kenne, ist eben, sie sind ja
Sie sind überall.
Und außerdem macht man ja quasi wie so einen Empathie-Intensivkurs, gerade für weiße Männer, weil es einfach überall ist. In den Medien, in der Literatur, im Film, also geht es hauptsächlich um die Gefühlswelt und um die Perspektive von weißen Menschen, insbesondere von weißen Männern. Und deshalb kennt man die auch besonders gut. Aber in diesen Unterhaltungen gibt es eben diese typischen Reaktionen. Ich glaube, das, was oft versucht wird, entweder aus so einer Art Verteidigungshaltung oder wirklich aus einem Versuch des Annäherns, ist, wir sind doch gleich. Ich habe doch das Gleiche erlebt wie du oder ich kann das irgendwie nachvollziehen. Man möchte super gerne Parallelen herstellen. Und es ist eben unglaublich unangenehm und ich glaube, das ist auch das, was Sie so meinen, dass man feststellen muss, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin quasi die Gegenseite und es gibt das ganze Problem an Rassismus ist eben diese zwei unterschiedlichen Perspektiven. die uns geprägt haben oder die uns durch die Welt navigieren. Und,
aber ist der Versuch zu sagen, ich bin da im Urlaub auch mal angestarrt worden, ich weiß natürlich, es ist gar kein Vergleich, aber ist das nicht trotzdem der Versuch, eine Gemeinsamkeit zu schaffen? Ist das denn zwingend schlecht?
Naja, also ich glaube, bedingt. Kommt so ein bisschen drauf an, was dahinter steckt. Also wenn ich irgendwie sage, ja, ich werde hier irgendwie angeschaut oder angestarrt, dann sagen Leute, ja, ich kenne das auch aus meinem Urlaub da und da, da wurde ich auch total angestarrt. Und das mag sein, dieses Anderssein, das einmal zu spüren und einmal zu merken, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwie den Raum betritt und alle anderen sehen anders aus oder haben eine andere Hautfarbe. Das kann sein, dass man das nachvollziehen kann. Aber es ist trotzdem nochmal eine andere Perspektive, weil die Stereotypen, die weiße Menschen vielleicht anheften in solchen Situationen, sind ganz andere als die, die mir anheften.
Die sind positiver, schreiben Sie.
Richtig, also weiße Menschen werden vielleicht als wohlhabend gesehen, vielleicht als irgendwie ja, mächtig. Und so werde ich ja nicht wahrgenommen. Also wenn Leute denken ja nicht, diese Privilegien haften mir ja nicht an. Und es kann sein, dass das unangenehm ist, das zu spüren, weil man irgendwie merkt, ja, das bin ich aber gar nicht, ich bin jetzt gar nicht reich und wohlhabend und toll, so will ich gar nicht sein, so will ich gar nicht wahrgenommen werden. Aber es ist nochmal was anderes, als quasi als unintelligent oder unzivilisiert zu gelten. Ja.
Herr Dirksen, dieses Gefühl der Befangenheit haben Ihnen jetzt beide Autorinnen nicht so richtig durchgehen lassen wollen. Ich lese bei Frau Wiedemann auch den Satz, dass die Tatsache, dass Rassismus so was Strukturelles ist, was so überall drin ist, was so viel größer ist als jeder Einzelne von uns, das hätte auch was Erleichterndes. Da war ich ein bisschen überrascht. Hilft das Ihrer Befangenheit?
Etwas Entlastendes.
Entlastendes,
ja. Herr Dirksen? Ja, das ist mit dem Kapitalismus auch so. Deswegen habe ich trotzdem die Möglichkeit, mich nicht wie ein Schwein zu verhalten. Also es tut mir leid, ich breche es immer tatsächlich wieder auf die persönliche Ebene runter. Natürlich ist mir klar, dass der wirkliche Weg, gegen den Rassismus zu arbeiten, gegen die Bilder und gegen die Perspektiven und die Strukturen zu arbeiten, ist. Gleichwohl will ich natürlich auch im alltäglichen Umgang das möglichst vermeiden, was meine Vorfahren falsch gemacht haben. Das Einzige, was mir tatsächlich dabei hilft, ist das Bewusstsein einer historischen Perspektive. Wenn ich mir überlege, dass die Bundesrepublik, das schildert Frau Wiedemann sehr eindringlich, in der Nachkriegszeit von einer ethnischen Homogenität ist, wie sie vorher nie da war und auch später nie wieder sein wird. Das war der letzte Sieg der Nazis. Dann denke ich, merken wir mittlerweile mit diesem Blick, dass sich schon eine ganze Menge verändert hat. Aber man weiß dann auch, dass es Jahrzehnte dauert. Und mir ist schon klar, dass das voluntaristisch von Einzelnen nicht zu bewerkstelligen ist, sondern dass es dazu gesellschaftliche Veränderungen braucht. Gleichwohl, wie gesagt, steckt man ja jeden Tag in dem Dilemma, Teil der Strukturen zu sein, die man eigentlich nicht will.
Tatsächlich, das war jetzt ein weiteres Beispiel von dem, was Frau Wiedemann schreibt. Ich muss vielleicht kurz zu den Büchern sagen. Das Buch von Frau Hasters, wie wir schon gemerkt haben, ist sehr persönlich geschrieben, was sich an eigenen Erlebnissen entlanghängt. Bei Ihnen, Frau Wiedemann, es enthält auch so ein bisschen eigenes Leben, wie zum Beispiel Ihre Schulzeit, wo Sie eingeschult worden sind in die Volksschule, wo alles komplett homogen war, die Kinder weitgehend gleich aussahen, irgendwie relativ vergleichbare Namen hatten, aber das Ganze eben eine künstliche Homogenität durch das Massenmorden der Nationalsozialisten war. Das Buch ist aber trotzdem völlig anders aufgebaut, wenn wir kurz über die Machart sprechen. Sie beschreiben das im Vorwort, glaube ich, als ein Mosaik. Was haben Sie sich da gedacht? Was war Ihr Plan bei diesem Buch?
Ich meine, wenn man das Thema jetzt Abschied von der weißen Dominanz nimmt, da kann ja eine einzelne Person überhaupt nicht umfassend drüber schreiben. Was ich versucht habe, ist in der Tat ein Mosaik aus Gedanken, Begegnungen, Erinnerungen und Anekdoten. Und es gibt da ganz viele lose Fäden. Man kann vielleicht auch manchmal an einem Faden ziehen und sagen, nee, das hält aber nicht, da hat Frau Wiedemann zu kurz gedacht. Man kann an anderen Fäden ziehen und denken, genau, darüber habe ich ja auch schon länger nachgedacht. Das finde ich jetzt interessant und daran kann ich weiterdenken. Also es ist eigentlich ein Gerüst aus vielen Kleintexten. Es sind, glaube ich, vielleicht 80 oder 100 kleine Texte, die dazu anregen sollen, sich selber sozusagen reinzufinden, nicht nur reinzudenken, sondern zum Teil auch reinzufühlen. Denn ich denke, um nochmal auf die Frage der Befangenheit, wenn ich darf, zurückzukommen, was wir brauchen, ist eigentlich, dass Wissen und Empathie zusammenkommen. Und Wissen heißt letztendlich, dass uns klar ist, dass die globale Ungleichheit immer noch existiert, die ja die Grundlage war, auf der sich der Rassismus entwickelt hat. Wir haben ja nicht eine ungleiche Welt, weil irgendjemand eine Rassentheorie gemacht hat, sondern wir haben umgekehrt, der Rassismus hat sozusagen die Ungleichheit irgendwie einige Zeit lang sozusagen legitimiert.
Also die Hautfarben sind erfunden worden, lese ich auch bei Ihnen, im Grunde erst, als man mit Sklaven handeln wollte. Ja,
also dass man zumindest mal einen Grundstock an Wissen hat, und ich finde es oft erschreckend, wie wenig Wissen dieser Art sehr gebildete Menschen haben. Das fängt an damit, dass es diese Afrika-Konferenz in Berlin gab, wo man den Kontinent aufgeteilt hat.
Unter Bismarck.
Ja, 1884. Ich sprach vor kurzem mit jemandem, irgendwie ganz toller Experte für internationale Fragen, aber mehr Nahosten und so. Und irgendwie kam dann, erwähnte jemand diese Konferenz, und dann beugte er sich so zu mir rüber und sagte, was war das denn? Na, ich sag, die große Afrika-Konferenz 1884, wo Afrika aufgeteilt worden ist zwischen europäischen Mächten, sagte er nur, ach, Afrika ist nicht mein Gebiet. Nicht wahr? Also man glaubt, das ist ein Spezialwissensgebiet Afrika, dass wir, zumal auch in Berlin, irgendwie diesen Kontinent aufgeteilt haben als europäische Mächte. Also wenn dieses Wissen nicht mal vorhanden ist, dann kann ich mit der Befangenheit, die Sie schilderten, wenig anfangen. Also Wissen und Empathie müssen zusammenkommen. Was ich mir dann, wenn ich das noch sagen darf, als Empathie eigentlich wünschen würde, ist, dass wir merken, dass der Schmerz, den jemand empfindet, der von Rassismus betroffen ist, eigentlich unser Schmerz ist. Und genauso wie wir, wenn wir vor einem dieser wunderbaren Stolpersteine stehen, die daran erinnern, dass ein Jude, eine Jüdin aus diesem Haus deportiert worden ist, und den Schmerz, den wir dann empfinden, ist natürlich nicht der Schmerz, den irgendwie die jüdischen Angehörigen oder Nachfahren empfinden, aber es ist auch ein Schmerz. Und ich denke, dahin müssen wir auch kommen, wenn es um Rassismus geht.
Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, einer der Gründe, warum das Bewusstsein und das Wissen über deutschen Kolonialismus nicht so verbreitet ist. Das ist das eine, dass es den Völkermord an den Juden gegeben hat, der alles in den Schatten gestellt hat oder an dem man sich, glaube ich, erst einmal abgearbeitet hat. Vielleicht war man auch froh, nicht noch mehr bewältigen zu müssen, weil das schon groß genug schien. Und das andere ist, dass natürlich Deutsche sehr oft gesagt haben, hey, die Spanier haben 400 Jahre Südamerika ausgeplündert, die Portugiesen, die Niederländer sind in Indonesien unterwegs gewesen, und die Briten haben auch sehr viel länger und sehr viel größere Profite aus ihren Kolonien gezogen. Das gab die Chance, das zu relativieren. Dass das ein Fehler ist, ist selbstverständlich, aber ich will nur sagen, dass es diese Chancen gab und dass es diese Erklärung für das Nichtwissen beziehungsweise das Nicht-Wahrhaben-Wollen.
Das Nicht-Wahrhaben-Wollen, ja, denn das lerne ich ja in beiden Büchern, auch bei Ihnen, Frau Wiedemann, dass eben der deutsche Kolonialismus eben nicht nur so ein kleiner Ausflug mal eben war.
Gerade deshalb, weil er relativ spät kam, kann man sagen, und auch früh wieder gehen musste, hat er sich in der Zwischenzeit, also in gut 3 Jahrzehnten, als besonders gewalttätig erwiesen. Und da ist es aber auch so, dass es tatsächlich völlig an Wissen fehlt. Also wenn man zum Beispiel sowas sagt wie Maji Maji, dann ist es ein sehr brutal niedergemetzelter Aufstand gewesen. Und aus den entvölkerten und brandgeschatzten Gebieten hat man dann einen Nationalpark gemacht. Denn wir lieben ja die Tiere, wir lieben die Pflanzen und die Tiere in Afrika. Also all das prägt natürlich bis heute unseren Umgang gerade auch mit dem afrikanischen Kontinent, wo es immer diese Empathie für Tiere gibt und viel weniger für Menschen. Und da denke ich schon, dass irgendwo im ganzen Bildungsbürgertum mal etwas mehr Wissen dazu da sein sollte. Das ist wirklich an der Zeit.
Das fehlt Ihnen, Frau Hasters, ja auch, wenn Sie von Ihrer Schulzeit berichten, wie da Afrika durchgenommen wurde und der Kolonialismus, unter was für Überschriften lief das da?
Also wir haben das erst sehr spät gelernt, und ich glaube, in der Oberstufe kam dann Imperialismus und dann gab es den Wettlauf um Afrika.
Wettlauf um Afrika.
Wettlauf um Afrika. Es ging hauptsächlich darum, oder der Fokus wurde darauf gelegt, dass es um Machterhalt ging und dass es ein Wettkampf zwischen den europäischen Mächten war. Was aber mit den Menschen passiert ist, die eben auf dem afrikanischen Kontinent gelebt haben. Das haben wir sehr grob nur besprochen und teilweise einfach gar nicht erwähnt. Oder welche Konsequenzen das hatte oder was für Kontinuitäten das auch gibt. Also dass das erste Konzentrationslager zum Beispiel in Namibia stand, dass der Völkermord an den Herero und Nama eine Kontinuität aufweist zu dem Zweiten Weltkrieg. Diese Verbindungen, die werden irgendwie gar nicht gemacht. Und ich habe das Gefühl, dann versteht man Rassismus auch nicht wirklich. Also dann kann man Rassismus überhaupt nicht begreifen, wie lange der, also dass der schon irgendwie in der Aufklärung verwissenschaftlicht worden ist, dass das die Grundlage geschaffen hat, um quasi ja Versklavung und dann diesen Kontinent zu kolonialisieren. Also und dann wiederum diese Rassentheorien so ausgenutzt worden sind, um letztendlich dann die NS-Zeit zu rechtfertigen.
Ja. Das ist ja auch ein Motiv, das in beiden Büchern auftaucht. Ich weiß, Frau Wiedemann, sagst achten vorhin, so viele Berührungspunkte gab es gar nicht. Ich finde ehrlich gesagt doch, ich habe eine ganze Menge gefunden.
Berührungspunkte, ja, aber ja. Wir wollen ja hier nicht den Eindruck erwecken, dass man sozusagen nur eines der beiden Bücher kaufen müsste. Nein, man muss natürlich beide kaufen.
Ja,
deshalb achte ich da so drauf.
Tatsächlich alleine schon stilistisch sehr, sehr unterschiedliche Bücher.
Ich wollte noch ganz kurz diese Geschichte erzählen, dass das nämlich unglaublich unangenehm ist, als schwarze Person dann in der Klasse zu sitzen. Also man ist ja oft dann die einzige schwarze Person. In dem Fall war ich auch die einzige schwarze Person im Geschichtsunterricht. Und dann, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, also welche Bilder es da gab, auch mit Missionierungen und wie die Menschen dann dargestellt werden, wie die AfrikanerInnen dann dargestellt werden. Und dann drehen sich alle Leute immer so zu einem um.
Haben Sie das angesprochen oder sich verkrochen?
Nee, ich habe das nicht wirklich angesprochen. Ich kann mich erinnern an diese Augenpaare, die auf mir hafteten. Also man wurde dann dadurch, durch meine Präsenz damit konfrontiert, dass es eben, da war es eigentlich, dieser Konflikt, dass man merkt, ja okay, das ist für mich eine ganz andere Geschichte als für den Rest der Klasse. Mhm. Aber dadurch, dass man keine Werkzeuge hat, wie man mit diesem Konflikt irgendwie, wie man den aufgreifen kann, wurde das einfach verdrängt, wie das so oft ist bei Rassismus.
Sie haben jetzt vorhin gesagt, Frau Hasters, dass der Nationalsozialismus dadurch irgendwie so losgelöst von dieser ganzen Vorgeschichte entsteht und in unserem Gedächtnis ist. Und das ist so einer der Berührungspunkte, den ich auch wieder gefunden habe, Frau Wiedemann, auch wenn Sie vorhin gesagt haben, dass die Bücher nicht so furchtbar viele Berührungspunkte hätten. Aber das war dann doch wieder eine, dass Sie das ja auch schreiben, dass die NS-Zeit so ein bisschen wie in einem dunklen Raum irgendwie so vor sich selber alleine hinstrahlt, als sei da alles irgendwie neu erfunden worden und es stünde gar nicht in einer Kontinuität. Das ist auch wieder ein Problem, dieses weißen Blicks.
Ja, das habe ich allerdings, wenn ich das ganz bisschen korrigieren darf, das habe ich auf den Antisemitismus heute bezogen. Also, dass wir heute mit Antisemitismus oft so umgehen, dass das so der dunkle Solitär ist, der da ganz alleine steht und dass Rassismus ist irgendwie was anderes. Mhm. Wogegen eigentlich in der Vergangenheit auch, ich beziehe mich vor allem dann auf den ehemals deutschen und dann jüdisch-amerikanischen Historiker Mosse, eigentlich Rassismus und Antisemitismus immer zusammen gedacht worden sind. Und dass wir natürlich auch von daher, was den Nationalsozialismus angeht, denke ich, gibt es unter Historikern ja eine Debatte, ob man sagen kann, dass der Genozid in Namibia eigentlich eine Art Auftakt war dann zum Judenmord. Es gibt andere Stimmen, die sagen, nein, das kann man so nicht sagen. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass es ganz viele Verflechtungen gibt. Und die Verflechtungen, denke ich, die kann man anerkennen, auch ohne dass man solche simplen Gleichsetzungen macht, die vielleicht sehr angreifbar sind. Und die Verflechtung ist vor allen Dingen, dass man eben auch in den Niederschlagungen der kolonialen Aufstände von Seiten der Deutschen die Opfer nicht als Menschen angesehen hat. Das waren einfach nicht Menschen. Man konnte deshalb auch über die großen Opferzahlen einfach so hinweggehen und nachher den Kolonien, den verlorenen Kolonien nachtrauern, als wären das solche Südseeparadiese gewesen. Und da haben wir, glaube ich, etwas, dessen uns bewusst werden sollten, dass diese Unfähigkeit zu trauern, die man auf den Nationalsozialismus später bezogen hat, dass das auch schon für die kolonialen Opfer galt.
Das ist einer von diesen kleinen Mosaiksteinen in Ihrem Buch. Und Sie haben ganz viele von denen drin, gerade wenn es so um die Frage nach Opfern geht. Wer ist überhaupt ein Opfer? Wer zählt die Opfer? Was ist überhaupt Gewalt? Was ist da für Sie das Verbindende?
Ich glaube, das Verbindende ist, glaube ich, dass wir eine unterschiedliche Wertigkeit von Toten haben. Das ist ein Phänomen, was wir heute noch da haben, wo nur ganz wenige anerkennen, dass sich der muslimische Terrorismus vor allen Dingen gegen Muslime richtet, und zwar in der Regel gegen nicht weiße Muslime. dass die überwiegende Zahl der Toten nicht irgendwo bei uns ist in Europa, sondern ganz woanders, zigfach höhere Zahlen. Und wir haben es auch immer noch da, wo wir zum Beispiel sagen, das Massaker von Oradour, das kommt in den Schulbüchern vor. Und wir haben ein ganz ähnliches Massaker, was Niederländer in Indonesien begangen haben, auch in so einem Dorf, zur Niederschlagung des Widerstands, des Befreiungskampfes. Und die Toten existieren für uns kaum. Und erst in dem Augenblick, wo jetzt auch in diesem Fall aus Indonesien dann eine Klage erhoben wird vor einem holländischen Gericht und dann sagen die Holländer, ach, das haben wir ja gar nicht gewusst, da gab es so etwas. Aber faktisch ist es so, das muss man leider auch sagen, dass die Niederländer haben 4 Tage gegen die Besetzung durch die Nationalsozialisten gekämpft und dann 4 Jahre gegen den Freiheitswillen in ihrem indonesischen Kolonialreich.
Wenn wir deutlich mehr in die Gegenwart gehen, auch da schreiben Sie über Tote, wie wir die denn eigentlich zählen. Da nennen Sie zum Beispiel den Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris und schreiben, ja, nahezu gleichzeitig gab es auch einen Anschlag des selbsternannten Islamischen Staates auf afrikanische Studenten, ich glaube 184 Tote. Genau. Und Sie spitzen manchmal sehr böse zu und Sie schreiben dann nämlich, oder zitieren, jeder, der dann geschrieben hat, je suis Charlie, schreibt im Ende nichts anderes als ich bin weiß.
Genau, da zitiere ich, glaube ich, eine afroamerikanische Bürgerrechtlerin. Ja. Aber in der Tat ist es eben auch so, dass die meisten afrikanischen Staatsoberhäupter sind auch nach Paris gerannt, um sich dort in eine Reihe mit Merkel und so weiter zu stellen und sind nicht zum anderen Schauplatz, das war, glaube ich, Nigeria, und sind nicht dahin gegangen, um doch der Toten zu gedenken. Das ist natürlich auch ein flagranter Opportunismus von Seiten afrikanischer Führungen, der natürlich auch so benannt werden muss.
Warum ist dieser weiße europäische Blick derartig wirkmächtig in Ihren Augen, dass sich sogar afrikanische Staatschefs danach richten?
Weil wir haben natürlich immer noch Strukturen so der Ungleichheit, die dazu führen, dass wir quasi korrupte afrikanische Eliten auch weiterhin an der Macht halten, durch unsere Art von Entwicklungshilfe, Bundeswehrmissionen und so weiter. Und die das natürlich auch durch solche Gesten der Zuneigung, in Anführungszeichen, sich natürlich dann auch natürlich solche Gesten beherrschen.
Was tun wir denn dann gegen diesen Blick? Also das ist ja schon ein zentrales Thema Ihres Buches. Wie können wir unseren weißen europäischen Blick verschieben, verändern, sodass wir nicht mehr das immer im neutralen Fokus stehen und gucken dann woanders hin und sehen gar nicht, was wir nicht sehen?
Ich denke, das ist einmal Aufgabe der Medien. Ich nenne einfach nur noch mal das Beispiel, weil das ein bekanntes Beispiel ist, die Art und Weise, wie über den Bundeswehreinsatz in Mali berichtet wird. Es gab gerade wieder so einen erschreckenden Fall in einer Qualitätszeitung, der Neuen Zürcher Zeitung, wo die Malier eigentlich nur als Tollpatsche vorkommen, die nicht Auto fahren können. Und es hat mich irgendwie sehr erinnert an etwas anderes, was ich mir gerade antiquarisch besorgt habe, nämlich ein Buch, wo alles die Reklamezettel abgebildet sind, die in der Kolonialzeit irgendwelchen Schokoladen und anderen Sachen beigefügt wurden. Und wohl die Afrikaner werden dort immer als tollpatschige Menschen dargestellt, die zum Beispiel zu große Köpfe, zu große Füße und so etwas haben. Ich würde nur sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu plakativ, man muss sich hier kurz fassen, aber es gibt Kontinuitäten.
Es gibt Kontinuitäten in diesem Blick. Das fängt ja schon damit an, dass wir in Europa Weltkarten benutzen, wo Europa sehr aufgeblasen ist und immer im Zentrum ist. Und da plädieren Sie ja sehr stark dafür, wirklich Europa aus dem Zentrum rauszurücken. Kann das nur durch andere Artikel gelingen oder wie geht das? Das wirkt so wie eine gigantische Aufgabe.
Nein, ich meine, wir kommen natürlich auch hier an den Punkt, dass es ja auch schon auch eine Vertreibung aus der weißen Dominanz gibt. Und ich meine, die Art und Weise, wie China gegenwärtig aufsteigt, macht uns auch vielleicht in Europa mal unsere eigene Größe oder auch Kleinheit deutlich.
Wir sind asiatisches Vorgebirge, schreiben
Sie. Wir sind ja geprägt von einer Geografie, wo wir eigentlich Europa in diesen Mercator-Karten immer so größenverzerrt im Mittelpunkt gesehen haben. Und ich denke schon, also wir haben das mit der Muttermilch aufgesogen, dass wir eigentlich das Zentrum der Welt sind und dass die anderen Kulturen komplementär sind. Es ist gut, die können ruhig da sein, ist auch schön und wir sind multikulturell nett, aber eigentlich brauchen wir die nicht. China erteilt uns heute mal eine andere Lehre. Und wenn wir China in Afrika sehen und dann beschwert sich ein deutscher Politiker, ausgerechnet in Namibia, die sollten mal aufpassen, dass da nicht zu viel chinesischer Einfluss kommt. Und dann sagt ihm der namibische Staatspräsident, Entschuldigung, die haben bei uns keinen Völkermord begangen.
Diese Blindheit beobachten Sie auch insbesondere bei liberalen intellektuellen Kreisen, schreiben Sie. Also Europa als Gravitationspunkt, als Mittelpunkt aller Betrachtungen, gerade da würden Sie das beobachten. Haben Sie da ein Beispiel? Oder meinen Sie damit zum Beispiel die NZZ? Oder?
Nein, wir haben natürlich heute eben eigentlich so zwei verschiedene Europadebatten. Wir haben natürlich die Leute, die sich alle immer als Europäer darstellen, um zu sagen, wir sind nicht rechts, wir sind nicht Nationalisten, wir sind keine Rechtspopulisten, wir sind für Europa, europäische Werte. Das können aber nicht nur die gleichen Leute, sondern dieselben Leute können durchaus diesen weißen und letztendlich verächtlichen Blick auf andere Kulturen haben. Das geht ja durchaus zusammen. Daran sieht man auch, dass es nicht darum geht, dass wir uns sozusagen unseren Lieblingsrassisten irgendwie schnitzen, nicht wahr? Der also jetzt tollpatschig, nationalistisch und extrem gemein irgendwie durch die Welt stiefelt, sondern ich glaube, wir müssen einfach sehen, welche Verschränkungen und Verflechtungen es in unserem eigenen Bewusstsein und das unserer Umgebung gibt.
Beide Bücher plädieren ja für ein Verschieben dieser Perspektive, bei Ihnen, Frau Wiedemann, eben wirklich auf dieser ganz großen globalen Ebene und bei Ihnen, Frau Hastas, deutlich mehr so im privaten Leben. Haben Sie da eine, ja, Sie schreiben auch, natürlich sollten sich vielleicht erst einmal vor allem die Privilegierten, also die Weißen, bewegen. Was ist denn so Ihre, haben Sie eine konkrete Forderung an mich zum Beispiel, an die Menschen, die hier zuhören?
Also ich glaube, sich zu trauen, sich damit zu beschäftigen und sich damit zu konfrontieren, ist, glaube ich, ein Schritt. Aber man muss auch verstehen, dass das, was wir anstreben, dass wir das nicht kennen. Wir kennen keine Welt, die nicht eurozentristisch ist. Wir kennen keine Welt, die außerhalb dieser weißen Dominanz ist, außerhalb dieses weißen Blickes. Und wir müssen die quasi erst erarbeiten. Das heißt, wir haben nichts, worauf wir uns stützen können. Wir müssen das selber aufbauen. Und deshalb ist diese Unsicherheit, die man schnell verspürt, wenn es um Rassismus geht, auch total klar. Weil wir wissen nicht, wie so eine Welt aussehen soll. Erstmal, wenn es um Rassismus geht, wenn es auch um eigenen Rassismus geht, erstmal tief durchatmen und zuhören und vielleicht diese Möglichkeit zulassen, dass man rassistische Handlungen oder Denkmuster hat und das nicht bedeutet, dass man der schlechteste Mensch der Welt ist. Sonst wird man es nie angucken und sonst verdrängt man es immer. Wir kommen sonst nicht weiter. Also sich wirklich dieser Unbequemheit stellen und dann auch merken, man kommt da durch, man schafft das. Ich will allen Mut machen. Wir kriegen das hin. Einfach weiterreden, immer weiter darüber sprechen. Ja.
Das ist der Ratschlag von Alice Hastas. Sie hat das Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das Buch, das umfasst 208 Seiten, kostet 17 Euro und erscheint bei Hansa Blau. Vielen Dank, Frau Hastas.
Gerne.
Ebenfalls zu Gast ist und war Charlotte Wiedemann mit ihrem Buch Der lange Abschied von der weißen Dominanz. Dieses Buch, das umfasst 288 Seiten, kostet 18 Euro und ist bei DTV erschienen. Haben Sie, ich weiß, es ist jetzt schwierig, mit so einem ganz großen Blick irgendwie so einen Alltagstipp zu geben, aber haben Sie trotzdem einen Tipp, was wir machen können, um uns ein bisschen von der weißen Dominanz wegzuentwickeln?
Also mein Buch hat zwar einen ziemlich scharfen Titel, aber es ist eigentlich innen ziemlich sanft oft. Und ich denke auch, wir sollten zum Teil durchaus großzügig mit uns selber sein, in dem Sinne, dass wir nicht von uns verlangen, irgendwie jetzt so eine Art perfekten Antirassismus zu entwickeln, weil den hat tatsächlich irgendwie sozusagen noch niemand. Aber was ich schon erwarte, ist tatsächlich, dass wir Wissen und Empathie zusammenbringen. Und vor allen Dingen, dass wir, also da spreche ich jetzt mal speziell auch die Weißen an, dass wir uns nicht als Opfer empfinden sollten. In Deutschland wollen gegenwärtig so viele Opfer sein. Und gerade das trägt zu einer sehr gefährlichen Stimmung bei.
Vielen Dank, Frau Wiedemann. Und ebenfalls zu Gast Jens Dirksen, der Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, weil die WAZ Medienpartner dieser Lesart ist, diese Lesart von Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Proust. Haben Sie so eine Kleinigkeit für sich rausgezogen, irgend sowas wirklich Alltagstaugliches?
Ja, also ich glaube schon, dass ich den Aufklärungsauftrag unseres journalistischen Mediums nochmal neu überdacht und erweitert habe. Ich glaube wirklich, dass das eine Möglichkeit ist, daran zu arbeiten, den Rassismus ein wenig kleiner zu machen.
Und weniger weiß zu schreiben, ja. Vielen Dank Ihnen dreien, dass Sie mit uns diskutiert haben. Vielen Dank, dass Sie hier im Essener Grillo-Theater uns zugehört haben. Und vielen Dank Ihnen am Radio und per Podcast, egal wie Sie uns hören. Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.